Frankfurt, Blick vom Main-Tower. Stadtforscher Felix Wiegand schaut sich um.
Wow, man.
Hier wird es schon ein bisschen windiger. Und, was sehen wir hier?
Puh, die ganze Stadt und vor allem auch, naja, hier die Hochhäuser, ne?
Also den Turm der Commerzbank, den bleistiftartigen Turm von der Messe Frankfurt.
Baustelle der neuen Europäischen Zentralbank.
Ah ja, mit Kränen ringsrum, direkt neben dem Main. UBS.
Bahnhof, DB-Zentrale.
Und man sieht, wie klein Frankfurt ist, oder? Was für ein Bild ist denn das für dich als Stadtforscher?
Naja, wenn man davon ausgeht, dass in den Städten irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse jeweils sehr, sehr symbolisch zum Ausdruck kommen, dann könnte man sagen, naja, im Mittelalter waren es eben die Kathedralen oder irgendwelche Herrschaftshäuser, Fürstenhäuser. Und wenn man sich hier umschaut mit den Hochhäusern, mit den entsprechenden auch Symbolen jeweils drauf, also ob das jetzt die Sparkasse oder UBS oder irgendwelche anderen Commerzbank, die entsprechenden Häuser sind, dann sieht man, glaube ich, relativ deutlich, was das für gesellschaftliche Verhältnisse sind. Also einem sehr stark auf der Bedeutung des Finanzsystems aufbauenden Spielart des Kapitalismus, in der eben alle möglichen Lebensbereiche und gesamtwirtschaftliche, aber auch politische Zusammenhänge sehr stark dominiert werden von der Finanzlogik. Und da ist, glaube ich, Frankfurt und das Bild der Stadt sehr symbolträchtig dafür, um das zum Ausdruck zu bringen.
Also wir sind umgeben von den Kathedralen der Neuzeit.
Könnte man so sagen, ja, natürlich.
Die Menschen denken immer, hier oben wäre alles so einfach. Das stimmt nicht. Als Profit liegt es in meiner Natur zu wachsen, mich zu vermehren, nach Größerem zu streben. Doch in der Krise droht Stillstand, Stagnation. Das ist das Schlimmste für mich. Als Profit brauche ich jetzt wieder eine neue Ressource der Wertschöpfung. Etwas mit Zukunftsaussichten. Etwas Nachhaltiges. Etwas Beständiges.
In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause.
Vergleichen wir uns doch mal mit einem Wirtschaftsunternehmen. Als Stadt ist unser oberstes Ziel Wettbewerbsfähigkeit. Denn im Zeitalter der Globalisierung sind wir internationaler Konkurrenz ausgesetzt. Wir müssen attraktiv sein für global agierende Firmen, die hier Arbeitsplätze schaffen, und für einkommensstarke Bewohner, Touristen, Konsumenten. Am Schluss zählt nur, was für das Wirtschaftsunternehmen Stadt geleistet worden ist. Schließlich wollen wir doch alle nur das Beste für unsere Stadt.
Rebel Cities. Die Stadt als Ort der sozialen Auseinandersetzung. Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche.
Das soll jetzt nicht nostalgisch klingen, aber für mich persönlich war das Leben früher schon erheblich leichter. Lange Zeit konnte ich einfach nach Schema F expandieren. Die Menschen möglichst lange arbeiten lassen und ihnen möglichst wenig bezahlen. Das Modell der guten alten Fabrik, das hier in Europa losging mit der Industrialisierung. Heute funktioniert das nur noch in China, Bangladesch und auf den Philippinen so. Aber im reichen Norden, da haben sich die Menschen Sozialstandards erstritten und die Arbeitszeiten verkürzt. Ein Jahr hat 8.760 Stunden. Nur 1.500 Stunden hat ein Arbeiter davon noch in der Fabrik verbracht. Mit dem Zauberwort Flexibilität konnte ich noch einiges rausholen. Ich ließ die Menschen einfach außerhalb ihres Arbeitsplatzes arbeiten. Sollten sie doch von zu Hause kommunizieren, planen, wertschöpfen, lebenslang lernen. Jetzt auch noch Krise. Es gibt kaum neue Arbeitsplätze, aber immer mehr überflüssige Menschen, die ich nicht verwerten kann. Aus der Arbeitskraft der Menschen ist nicht mehr viel rauszuholen. Ich brauche etwas Neues.
Berlin-Kreuzberg. Europaweiter Aktionstag für das Recht auf Wohnen. Die Mieterinitiative Kotti und Co.
Ich heiße Arme Tuncher, ich wohne seit 45 Jahren am Kotti. Und wenn ich hier also ein Leben gebaut habe seit 45 Jahren, warum soll ich das also hergeben und dann woanders hinziehen? Ist das also menschlich? Dann frage ich natürlich die Leute oder die dazu Verantwortlichen, was wollen die denn erreichen? Was wollen denn damit bezwecken? Menschen sind da. Das sind doch keine Tiere, die man also hin und her treibt. Und deswegen kämpfen wir also bis zum Ende.
Ich stehe hier in einem Bretterverschlag am Cottbuser Tor in Berlin. Ungefähr 20 Quadratmeter groß. Hier ist noch ein Tisch, an dem sitzen jetzt drei Leute. Seit Mai 2012 trifft sich hier die Mietergemeinschaft Kotti und Co. Wie ist es denn dazu gekommen, Herr Tuntscher?
In kürzer Zeit ist also die Mieten dreimal erhöht worden. Und dadurch haben sich also im Aufzug oder vielleicht mal bei Korridoren getroffen. Ja, haben sie auch bekommen. Ja, du, ich auch und so weiter. Ja, was machen wir dann gegen da?
Das heißt, wie viel haben Sie damals für Ihre Wohnung bezahlt und wie viel war es dann auf einmal?
Bei meiner Wohnung war ich also mit 920, ist das also dann auf einmal 980 gegangen und dann 1020 und bis zu 1200 Euro.
Was sind das für Menschen, die davon betroffen sind?
Das sind meistens die Wenigverdiener, Hartz-IV-Empfänger und auch Sozialempfänger, auch Rentner oder Rentnerinnen. Weil die haben ja geringe Einkommen, die Mieten sind zu hoch. Wenn, dann bleibt vielleicht mal bei ihrem Verdienst nur 100, 150 Euro zum Leben. Das reicht doch nicht. Wir verstehen uns hier fabelhaft. Warum sollen wir dann auf einmal, weil die Regierung möchte das, oder die Kapitalgeber, oder dieser große Konzern, dass sie ihren Wolkenkratzer hier bauen, damit das also hier ganz anders aussieht. Ich meine, die können investieren, wo sie hinwollen, aber nicht gleich also direkt am Kotti. Jede Nationalität ist hier reingekommen und sie haben sich irgendwie harmoniert. Und jetzt sollen sie auf einmal verschwinden.
Das Grundbedürfnis des Menschen nach Schutz war schon immer allgegenwärtig. Es ist noch heute bei jedem Einzelnen bei der Suche nach einem Zuhause lebendig. Es ist unsere Leidenschaft, die Grundbedürfnisse des Menschen in erhabene Architektur zu übersetzen. Das beginnt bereits bei den extravaganten Edelstahlaufzügen, die sie direkt zu den Suiten hinaufführen. Die Penthäuser sind mit hochwertigen Massivholzböden, großflächigen Balkonen und Designerbädern ausgestattet.
Die Stadt war schon immer ein schöner Ort für mich. Jetzt sammeln sich in ihr immer mehr Menschen. Während in den 50er Jahren nur 30% der Menschen in Städten lebten und 70% auf dem Land, wird es 2050 genau andersrum sein. In Deutschland leben schon heute 80% der Menschen in den Städten. Nehmen wir das Beispiel Frankfurt. Gesichertes Bevölkerungswachstum. Viele Studenten wollen hierher. Aber auch immer mehr Ältere, die ihre Villa mit Swimmingpool in den Vororten gegen eine Etagenwohnung mit Aufzug eintauschen. Vor allem in der Innenstadt leben Menschen mit einer guten Kaufkraft. Was woanders der Meerblick ist, ist hier die Skyline. Die Leute aus dem Bankensektor und die ganzen finanzstarken Leistungsträger unserer Gesellschaft, gerade die wollen entsprechende Wohnungen.
Wir müssen die Mechanismen des Marktes und des Wettbewerbs auch in unsere städtischen Prozesse einbauen. Wir müssen die lästigen politischen Rituale und Debatten loswerden, die nicht effizient sind. Wenn die Stadt unser aller Unternehmen ist, ist die Aufgabe städtischen Regierens, Antworten auf konkrete Sachprobleme zu formulieren und nicht sich in provinziellem Gezänk zwischen Parteien und Bürgern zu verlieren. Aber wir wollen die Menschen natürlich mitnehmen. Weil der weltweite Wettbewerb für viele nur schwer nachvollziehbar ist, brauchen wir gemeinschaftsstiftende Großevents und vor allem ein gutes Marketing.
Frankfurt, Main Tower. Stadtforscher Felix Wiegand.
Da hinten sieht man nicht richtig, aber dann doch das Europaviertel ist entstehend. Also da vorne ist das Skyline Plaza, da sieht man das Skyline in Schriftzug. Also wenn man hier so links an dem einen Hochhaus vorbeiguckt. Und dahinter, schräg, ist quasi hinter dem Hochhaus die Messe. Dann dahinter, diese Freifläche, ist sozusagen ein Teil des neu entstehenden Europaviertels. Diese Metropolen oder eben der Begriff in der Stadtforschung ist eben meistens Global Cities, sind eben so die Steuerungszentralen des globalen Kapitalismus. Das heißt, es sind die Orte, wo große Unternehmen ihre Headquarter haben. Es sind die Orte, wo die Ströme an Kapital und Menschen sozusagen koordiniert werden. Es fängt bei der Infrastruktur an, entsprechend die Mobilität, also Bahnhöfe, Flughäfen, diese Banken.
Alles super zu sehen gerade, nochmal um das zu sagen, von hier oben ungefähr 25 Bahngleise, die hier reinführen. Dahinter nochmal ein Flugzeug nach dem anderen, das hier gerade abhebt.
Und dann natürlich die ganze Infrastruktur in diesen Hochhäusern arbeiten Menschen, es muss gereinigt werden. Es gibt die meisten migrantischen Arbeiterinnen, die hier tätig sind. Also wenn man guckt, wie viele Leute hier täglich ein- und auspendeln, das kann man quantifizieren, wie viele Leute es sind, 300.000 oder so pro Tag. Aber das kann man auch sehen, wenn man einfach mal einen Bahnhof oder so oder die U-Bahn am Montag in der Früh, dann sieht man, dass da sehr viele verschiedene Menschen reinpendeln, aber eben auch ganz viele, die sozusagen definitiv sich ein Leben in dieser Stadt nicht leisten können.
Jetzt ist Frankfurt natürlich als Finanzmetropole und als globale City auch so eine Besonderheit. Aber was vereint denn die Städte an sich?
Wenn man sich die Entwicklung von Städten und Urbanisierungsprozessen anguckt, historisch, dann sieht man, dass die so zu gewissen Zeitpunkten in der Geschichte des Kapitalismus beschleunigt stattfinden, dass große Urbanisierungsprojekte stattfinden. Und da kann man eine gewisse Verbindung sehen zur Entwicklung des Kapitalismus generell. Es gibt immer wieder die Tendenz des Kapitalismus, einen Überschuss von Kapital zu produzieren. Und dieser Überschuss muss natürlich irgendwo angelegt werden. Wenn er nämlich nicht angelegt wird, dann wird er entwertet, dann kommt es zu einer Krise. Und das versuchen natürlich Kapitalisten, Kapitalistinnen zu verhindern. Und dieser Überschuss, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo das hinfließen kann. Geld, das ich in Immobilien anlege, in sogenannte gebaute Umwelt der Städte, die hat eine lange Amortisierungszeit und das Kapital fließt gewissermaßen nur ganz langsam zurück. Und damit habe ich kurzfristig dieses Problem der Überakkumulation, des Überschusses von Kapital kurzfristig gelöst.
Weil ich bunker dann das Geld zum Beispiel wie hier in dem Bau, in den die EZB da mal reinkommt, da bunkere ich das eine Zeit lang drin. Oder in 60 Fußballstadien, die ich in Brasilien jetzt baue. Oder in ganzen Vierteln in Istanbul, die ich neu baue. Oder?
Ganz genau. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Das ist eine Option. Man kann aber auch genauso in Klimazertifikate investieren. Also sozusagen, es gibt ganz verschiedene Anlagesphären. Aber die Immobilien sind da sehr zentral. Die Stadt selber wird zur Kapitalanlage. Und das führt natürlich zu Konflikten und hat massiv negative Konsequenzen für alle, die davon betroffen sind.
Als Profit muss ich immer wieder ein neues Fleckchen finden, wo ich möglichst ungestört wachsen kann. Bis zur nächsten Krise. Dann ist ein Teil von mir wieder weg und ich muss mich erneut auf die Suche machen. So ist es auch seit dem Platzen der Blase in den USA. Seitdem ist Deutschland für mich besonders interessant. Mit seiner makroökonomischen Stabilität ist es ein sicherer Hafen. Das finden auch Fonds, Versicherungen, Investoren. Als Profit hänge ich von der Höhe des eingesetzten Kapitals und der Höhe des Risikos ab. Wohnen ist grundsätzlich als Anlage schon mal sehr sicher. Wohnen müssen schließlich alle Menschen. Vermehren tue ich mich natürlich nur, wenn die Preise steigen. Aber in einer Krise wie jetzt haben die Leute Angst, vertrauen den Aktien nicht mehr blind und suchen Alternativanlagen. Das Zinsniveau ist so niedrig wie noch nie. Viele Investoren wissen sowieso nicht, was sie mit ihrem ganzen Geld machen sollen. Die finden nun eine Immobilie in einer wachsenden Großstadt mit steigender Nachfrage. Was soll da schiefgehen?
Jeder muss irgendwo sein Geld herbekommen. Wir als Stadt ja auch. Wir können uns nicht nach den menschlichen Bedürfnissen richten und für alle bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das widerspricht der Logik des Marktes und die ist bekanntlich alternativlos. Wenn ein Fleckchen Land, auf dem 5 Menschen wohnen können, wenn das 10 Menschen haben wollen, dann bekommen es eben die, die den höchsten Preis zahlen können. Versuche, das anders zu regeln, sind in der Geschichte gescheitert. Es wird doch heute niemand mehr den Markt in Frage stellen.
In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause.
München. Stadtrundfahrt mit dem Satire-Kollektiv Goldgrund Immobilien.
So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name Dirk von Stahlik. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Goldgrund-Immobilientour durch unsere wunderschöne Stadt München. Kurz ein paar Sätze zu uns. Wer ist Goldgrund und was leisten wir? In einem Satz, wir handeln mit Ihrem Lebensraum. So, meine Damen und Herren, unser erstes Objekt liegt ja praktischerweise gleich hier drüben um die Ecke. Wir werden gleich dran vorbeifahren. The Seven, oder wie wir immer sagen, The Heaven. Die im Herzen der Altstadt und in einem der pulsierendsten Viertel Münchens gelegenen Wohnungen, Büro- und Geschäftsräume bestechen nicht nur durch ihre Nähe zum Viktualienmarkt, Englischen Garten oder renaturierten Isarufer. Nein! Eingebettet in 6000 Quadratmeter Grünfläche bieten sie teilweise auch Ausblicke über München bis zu den Alpen. Der Turm ist das höchste Wohngebäude der Innenstadt.
Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Die Stadt ist ein Ort, an dem ich mich in Ruhe vermehren kann. Ich möchte fast sagen, meine neue Fabrik. Ein Ort, an dem ich aus dem Menschen über seine Arbeitskraft hinaus noch etwas rausholen kann. Übersteigende Preise bei allem, was der Mensch zum Leben braucht. Zum Beispiel Energie. Die Leute können ja nicht einfach ihre Heizung abdrehen und den Kühlschrank ausstecken. Das sind alles Grundbedürfnisse. Aber meine beste Einnahmequelle sind natürlich die Mieten. Jeder Mensch braucht ein Zuhause.
Berlin-Kreuzberg. Europaweiter Aktionstag für das Recht auf Wohnen.
Es sind jetzt 10 Leute vor dem Bretterverschlag, die Tee trinken. Die meisten von ihnen können sich ihre steigenden Staffelmieten nicht mehr leisten und kommen deshalb hier zur Mietergemeinschaft Kotti & Co. Nachher werden sie noch zusammen demonstrieren, denn heute ist zum ersten Mal ein europaweiter Aktionstag für das Recht auf Wohnen. Und das ist eben nicht die einzige Aktion heute. Aktivisten wollen hier in Berlin noch ein Haus besetzen, und zwar zusammen mit Obdachlosen. Und ich treffe mich jetzt gleich mit einem Aktivisten, der mich mit zu diesem Haus nimmt.
Hi.
Was ist das für ein Haus, das ihr euch da ausgesucht habt?
Da kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Das gehört dem Land. Und es ist eben nicht eine klassische Besetzung, wo es darum geht, dass irgendwie Autonome sich Freiraum nehmen, die sonst auch eine Wohnung hätten. Hier geht es wirklich um obdachlose Familien, Kinder, Einzelpersonen. Die Hälfte der Leute sind Familien aus Rumänien und Bulgarien, die Roma sind. Sie haben auf dem Arbeitsmarkt schon deshalb keine Chance, weil es ja bis Ende 2013 diese Sonderregelung gibt, dass eben Rumänen und Bulgaren nicht arbeitsberechtigt sind oder eben andere EU-Bürger oder Deutsche vorgezogen werden müssen. Das heißt, sie haben auf dem realen Arbeitsmarkt keine Chance. Kindergeld ist das Einzige und auch das nur, wenn sie eben eine Anmeldung nachweisen können, was häufig nicht der Fall ist.
Einen Wohnsitz haben quasi?
Ja, sie müssen einen Wohnsitz haben. Nur dann können sie Kindergeld bekommen.
Ein anderer Journalist und eine Journalistin aus Frankreich sind auch da.
Wie haben sie sich die Familien zusammengefunden? Also wenn es kein...
Naja, die Familien, die leben ja zum Teil seit 2009, zum Teil seit 2012 hier in Berlin, leben in Autos am Görlitzer Park, leben vom Flaschensammeln, leben vom Autoscheiben putzen und da gibt es schon untereinander eine Solidarität und ja, man kennt sich.
Wir haben als Stadt offenbar eine hohe Anziehungskraft für Menschen aus Rumänien und Bulgarien. In den letzten 5 Jahren sind über 15.000 von ihnen nach Berlin gekommen. Wie sollen wir nun all diesen Menschen ein Dach über dem Kopf bieten? Wir müssen ja erst einmal für die Sicherheit der Menschen hier sorgen. Viele Bürger lassen ihre Kinder nicht mehr in den Park. Und Restaurantinhaber beschweren sich, dass die bettelnden Menschen ihr Geschäft stören.
Berlin. Hausbesetzung mit Obdachlosen.
Hallo. Auch Wohnungslose.
Ja. A qué hora?
Jetzt.
Aura?
Aura, Podemos.
Also sind gerade 2 Mütter mit ihren Kindern um den Bauch gebunden vorbeigekommen, mit denen Sebastian jetzt redet. Und jetzt überlegen, ob sie vielleicht auch mit zum Haus kommen.
Ich habe 4 Kinder. Meine Mutter, meine Papa, meine Bruder, meine Schwester, kleine. Zu viel Person. Wir müssen schlafen im Park. Kalt vor Kinder. Diese in Schule. Und wo schlafen? Keine vor Duschen Kinder, vor Essen, vor Schlafen Kinder, keine Wohnung.
Und seit wann sind Sie in Berlin jetzt?
3 Jahre.
3 Jahre und immer im Park geschlafen?
Im Park, ja. Und ein Auto, aber ahora keine Auto.
Als einer der führenden Wohnimmobilienentwickler erobern wir für Sie die letzten Freiräume der Innenstadt. In der lichtdurchfluteten Fassade der High-End-Suiten spiegelt sich die Leichtigkeit des Seins. Die großflächig angelegten, dreifach verglasten Fenster verwöhnen Sie mit einem grandiosen Blick, der zu außergewöhnlichem Frühstück und Dinner auf Ihrer Terrasse verführt.
München. Stadtrundfahrt mit Goldgrundimmobilien.
Ungefähr 40 Leute sitzen in einem Bus und vorne stehen zwei Männer, gut aussehend, jung, High Potentials, würde ich sagen, in schwarzen Anzügen und Krawatte. Sie zeigen den Leuten, die im Bus sitzen, die Filetstücke Münchens.
Jetzt gibt es die Immobilienfahrt zum Anfassen. Jetzt steigen wir alle mal aus. Wir begrüßen Sie danach wieder hier in unserem kleinen familiären Bus mit der besonderen Ausstattung.
So, jetzt sind wir ausgestiegen in der Bonner Straße in München. Da steht ein sechsstöckiges GBW-Wohnheim. Mit den GBW-Wohnungen hat es Folgendes auf sich. Der Freistaat Bayern musste 32.000 Wohnungen, die ihm gehörten, verkaufen. Der Grund war, weil der Freistaat Bayern so große Schulden wegen der Landesbank hat. Und hier stehen jetzt ungefähr 20 Bewohnerinnen und Bewohner, viele alte Leute, aber auch ein paar Kinder. Entschuldigung, darf ich euch fragen, wohnt ihr auch hier?
Ja, aber ich finde es ganz blöd, dass das Haus abgerissen wird, weil ich erst 3 Jahre hier wohne.
Wie alt bist du?
10 und ich werde halt dieses Jahr noch 11.
Und ihr?
Ich bin auch 10.
9.
Ich bin hier geboren in dem Haus.
Wisst ihr, wie lange ihr hier noch bleiben könnt? Hier daneben steht der Vater.
Das weiß keiner Bescheid, was mit uns geschieht oder sowas in der Richtung. Also man wartet ab, wie das Ganze sich entwickelt und einfach abwarten. Mehr bleibt uns nicht übrig, sage ich mal.
Nochmal die schönen Häuser drinnen an, diesen wunderbaren Zustand. Hat man vor wenigen Jahren Dach ausgebaut. Und jetzt soll man es schon wieder wegreißen.
Entschuldigung, wohnt von Ihnen jemand hier?
Wir wohnen alle hier.
Darf ich fragen, warum Sie heute hier sind?
Wir sehen uns denen genauso an. Wir wollen auch in unserer Wohnung bleiben und sehen es einfach nicht ein, dass wir jetzt raus sollen. Wir sind zum Teil alte Leute, wo sollen wir noch hin? Mein Mann lebt jetzt hier 53 Jahre, von Anfang an der erste Mieter. Das weiß ja kein Mensch was. Er sagt uns ja gar nichts. Ne?
Was sind Ihre Bedenken jetzt?
Das, mein Gott, was ist es? Abgerissen, dass wir die Mieten nicht mehr zahlen können. Ne? Dass keiner genau am Stadtrat wohnen, die Mieten kann niemand mehr bezahlen. Ja, das sind unsere Bedenken. Ne?
Bavaria is a free state. Die Mieterinnen und Mieter der Bonner Straße 29 bis 35 müssen damit rechnen, dass ihre Wohnungen abgerissen werden.
Gut, jetzt müssen wir wieder los und in den Bus einsteigen. Es geht weiter.
Die Stadt braucht mich. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Unternehmen und Banken keine Gewerbesteuern, von denen ihre Einnahmen zu 2/3 abhängen. Die Stadt muss dafür sorgen, dass Unternehmen, Banken hier gute Bedingungen vorfinden und ihre Mitarbeiter hier gerne leben.
Frankfurt. Stadterkundung mit Felix Wiegand.
Wir gehen ins Europaviertel, ein Viertel, das gerade neu entsteht. Und sehr innenstadtnah, eben an der Messe gelegen, am Hauptbahnhof und eben an dem alten gründerzeitlichen Quartier Gallus. Und da entstehen dann natürlich entsprechende Konflikte. Aber das, ja. Die neue Welt sieht man jetzt hier ganz schön. Das ist sozusagen das Skyline Plaza, das neue Einkaufs- und Kongresszentrum.
Ja, yeah, ein riesengroßer, geschwungener Bau mit viel Glas und Glitzer. Und es steht tatsächlich ganz fett dran, in großen weißen Buchstaben an den Wänden, Skyline Plaza.
Und hier davor, im Vorverkauf gibt es hier schon für den Meridian Spa, ein großes Spa, Wellness, Fitness, Unternehmen, das ganz Deutschland mittlerweile Niederlassungen hat, das sich hier auch eingekauft hat und ab, ich glaube, Februar oder so nächsten Jahres hier für hochfinanziell potente Kunden und Kundinnen sozusagen Luxus, Fitness und Wellness anbietet.
Wettbewerbsfähigkeit bedeutet also, dass wir unsere Soft Skills ausbauen. Wir brauchen ein internationales Schulangebot, ein erstklassiges Freizeit- und Kulturangebot. Wir leisten uns ja eine teure Oper und auch ein Theater. Das kostet sehr viel Geld. Aber es sind eben Standortfaktoren, die dafür sorgen, dass wir gute Gewerbesteuereinnahmen haben. Wichtigstes Ziel ist eben, dass die, die uns Abgaben zahlen, hier gute Bedingungen finden.
Frankfurt, vom Europaviertel ins Gallus, mit Aktivistin Mira Laut.
Wir laufen jetzt durch das Europaviertel oder auf der Europaallee und das genau neben dem Gallusviertel. Das Gallus selber ist ja so ein relativ einfaches Viertel mit relativ einfachen Wohnungen. Und wenn man hier langläuft, sieht man einfach, dass es für eine ganz andere, ganz anders gebaut ist. Es ist eine Art Boulevard, sowas gibt es in Frankfurt eigentlich gar nicht. Es ist alles höher, breiter, größer.
Also wir gehen gerade jetzt an großen Glasbauten vorbei, sehr moderne Architektur. Wir gehen über so einen breiten Bürgersteig, von dem man essen könnte.
Ja. Feinkostgeschäft da drüben. Und hier halt die ganz normalen Ketten, die sozusagen in allen Innenstädten, überall in Deutschland und auf der Welt auch sind.
Jetzt ist es hier ja aber nicht so, dass hier vorher Sozialbauten waren und jetzt tatsächlich hier Bevölkerung verdrängt wurde. Nee. Sondern hier war Brachfläche vorher, weil hier die Bahngleise waren. Trotzdem stört dich dieser Aspekt hier. Warum?
Das Gallusviertel, das daneben liegt, ist regelrecht eingekreist von der Messe, die hier ist, von diesen Neubauten, von diesem Europaviertel und noch von 5 neuen Investorengebieten im alten Viertel drin. Und das macht einen Preisdruck. So hoch wie die Hochhaustürme sind und die Glaspaläste, so stark wird die hochpreisige innerstädtische Verdichtung dieses Gallusviertel zusammendrücken und den Druck auf Grund und Boden und Mieten erhöhen.
Ein Optimum an Komfort wird auch durch Sicherheit und Vertrauen erzielt. Daher sind alle Eingangsbereiche mit modernster Videotechnik ausgestattet. Separate Eingänge zu den Apartments gewährleisten Ihnen außerdem ein diskretes Facility and Subsistence Management.
Frankfurt, Gallusviertel. Besuch bei Bernd.
Wir sind jetzt im alten Gallus angekommen.
Das ist die Ruppertshainer Straße, wo ich wohne. Denkmalgeschützt von Baujahr 1908. Die ganzen Fassaden, alles ist denkmalgeschützt, darf nicht verändert werden.
Bei dir ist jetzt der Clou, dass die städtische Baugenossenschaft gesagt hat, wir haben hier zwar eigentlich nur ein bisschen was saniert, aber wir betrachten es als einen Neubau.
Ein Neubau. Meine Wohnung ist ein Neubau, den sie 2001 errichtet hätten, oben auf dem Dach. Und deswegen wäre es gerechtfertigt, meine Wohnung in eine höhere Mietpreisspiegelklasse einzustufen und damit ungefähr 60 Euro mehr Kaltmiete zu fordern. So, jetzt kommen wir hier oben in den Neubau.
Ja.
So, kommt mal rein.
Wir gehen hier mal durch. Hier rein ist ein Kinderzimmer.
Also die haben hier wirklich aus zwei anderthalb Zimmerwohnungen haben die in Dreizimmerwohnung gemacht. Das ist dieses große Wohn- und Essbereich. Der ist schön. Also das ist wirklich toll, weil man das gut gestalten kann. Da drüben ist schon das Europaviertel, siehst du?
Ja, jetzt gucken wir aus dem Fenster. Da hinten sieht man schon wieder die weißen und Glasfassaden und die Baukräne über dem Europaviertel.
Ja.
Und du befürchtest jetzt nicht nur diese Mieterhöhung, sondern du befürchtest auch, wenn das jetzt weiter hier rüber schwappt, dass dann die Mieten hier steigen dürfen, weil die Lage besser wird. Du wohnst hier mit deinem 12-jährigen Sohn.
Ja.
Die Miete soll jetzt um 65 Euro steigen. Ja. Was macht das dann ungefähr aus? Wie viel ist sie bisher und wie viel ist sie dann?
Also ich zahle jetzt bis jetzt 845 Warmmiete und müsste dann 910 Euro Warmmiete zahlen.
Kannst du dir das leisten?
Nein, weil ich muss noch 65 Euro Strom bezahlen im Monat. Das sind dann 975 Euro. Dann kommt Telefon und Fernsehen und sowas kommt auch nochmal mit. So, da sind wir schon bei über 1050.
Und du verdienst als Erzieher ungefähr 1600.
1650.
Ja. Das ist weit über 50% deines Einkommens, genau, was du für die Miete zahlst.
Richtig. 60% sind das Minimum für Miete, die ich jeden Monat hier hinblättern muss.
Was machst du denn, wenn jetzt die Entscheidung des Gerichts gegen dich gefällt wird?
Ich werde das dann sehen. Ich hoffe, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden werden. Keine Ahnung. Ich müsste mir eine kleinere, billigere Wohnung suchen, nur die gibt es kaum hier in Frankfurt. Außerdem, ich kann auch nicht eine zu kleine Wohnung nehmen, weil mein Sohn einfach noch zu jung ist. Der braucht sein eigenes Zimmer, logischerweise. Und da kann man ja auch nicht in so einen Hasenkäfig ziehen, ja.
Die Leute glauben ja, die Stadtpolitiker bestimmen den Mietspiegel. Das stimmt nicht. Der Mietspiegel spiegelt eben nur den Zustand des Marktes wider. Der Preis bildet sich nach Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Leute auf einen Fleck wollen, als dort Platz haben, dann geht eben der Preis nach oben. Die Mietpreise haben gerade Konjunktur. Das ist wie beim sogenannten Schweinezyklus. Schon mal gehört? Das ist eine lang erforschte Kurve über die Schweinepreise weltweit. Diese Kurve folgt immer bestimmten Zyklen. Wenn Schweinefleisch gerade teuer ist, schaffen sich alle Züchter mehr Schweine an. Dann dauert es 1-2 Jahre, dann gibt es Schweinefleisch im Überfluss. Dann gehen die Preise wieder runter und alle schlachten ihre Schweine. Mit dem Wohnen ist es das Gleiche. Es dauert eben nur länger, bis die Reaktion kommt, bis der Markt versteht: Achtung, hier gibt es mehr Nachfrage als Angebot. Und dann müssen wir das Angebot erhöhen. Es dauert eben, bis Menschen Grundstücke kaufen, planen und bauen. So ein Zyklus dauert 4-5 Jahre. Dann gleicht sich das wieder aus.
In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
München. Stadtrundfahrt mit Goldgrundimmobilien.
Sie haben viele Ideen gehabt, Sie sind ins Träumen gekommen und wir würden uns freuen, wenn wir auch später nochmal ins Gespräch kommen und Sie vielleicht auch selbst unter sich. Dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß, alles Gute, adieu und ciao, ciao.
Ja, das war die Stadtrundfahrt mit Goldgrundimmobilien. Das eigentliche Highlight dieses Tages wartet aber erst noch auf uns. Denn was viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nicht wissen, ist, heute soll in München ein Haus besetzt werden.
Hallo, ich will noch eine Sache sagen. Wir gehen jetzt in ein Haus in der Pilotistraße 8 und es wäre gut, wenn ihr in kleinen Gruppen geht, wenn wir nicht im Pult gehen, sondern wenn sich das verteilt, dass es aussieht nach einzelnen Passanten, weil das eben problematisch ist. Ja? Pilotistraße 8 ist gegenüber von der Staatskanzlei. Man kann beim Horst Seehofer ins Büro gucken.
Ich gehe jetzt hier mit einem der Mitorganisatoren, Alex Rühle, zu dem Haus, das jetzt besetzt werden soll.
Das größte Problem an der ganzen Immobiliensache finde ich, dass es eigentlich inzwischen Segregation qua Miete gibt. Und das findet in einem Tempo statt. Mir geht es überhaupt nicht um Besitzstandswahrung und alles muss so bleiben, wie es ist. Aber ich finde es sehr problematisch, wenn ganze Bevölkerungsschichten aus ganzen Vierteln wegziehen müssen. Ich meine, Harthausen ist total einmal durchgewechselt. Das ganze Glockenbachviertel ist einmal komplett durchgewechselt. Jetzt passiert es gerade in Au und Untergiesing. Da ist gerade mit voller Wucht, kann man das da sehen, wie das ein Haus nach dem anderen, wie früher dieses Videospiel Pac-Man, so kut, 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 ein Haus nach dem anderen wird gefressen.
Ihr seid die kreativen Dieben, wir entziffern eure Hieroglyphen. Wir haben auch so unsere Visionen, in denen könnt ihr arbeiten und wohnen.
Hausbesetzung. Goldgrundimmobilien.
Ist das das Haus hier, vor dem jetzt die Menschen stehen bleiben?
Ja, die Nummer 8. Da, wo sie alle gerade reingehen.
Was für ein Gebäude handelt es sich? Warum dieses Haus?
Es ist ein altes, sehr schönes Haus der Stadt, das entmietet wird seit 15 Jahren. Eine alte Frau weigert sich glücklicherweise auszuziehen, die Frau Weihrauch. Die Wohnungen im ersten, zweiten und dritten Stock stehen leer, seit 3, 5 und 8 Jahren, glaube ich. Und das Hinterhaus steht leer. Und das sind jeweils sehr schöne, sehr, sehr schöne Wohnungen, die man zumindest zwischennutzen könnte in diesen, man muss ja wirklich sagen, Notzeiten in München.
Jetzt befinde ich mich in dem Eingang des Hauses und hier findet jetzt ein großes Programm statt. Ich glaube, im ersten Stock soll es ein Programm von den Kammerspielen, dem Theater hier geben. Im zweiten Stock dann eine Bar von den betroffenen Kneipen, die das Atomic und das München 72 und im dritten dann Kabarettprogramm. Ich höre mich mal hier um. Der Innenhof ist schon voll. Jetzt spreche ich mit so einem Ende 20-Jährigen. Der Name ist Leon. Wie findest du es hier?
Also ich finde es interessant und spannend hier. Ich denke, eine Menge Leuten hier, die jetzt hier sind, ist es gar nicht so klar, dass es, wenn wir das mal so runterbrechen auf die Fakten, so quasi eine Gesetzübertretung ist, hier jetzt einfach reinzugehen, weil man das wahrscheinlich nicht darf oder so.
Es ist eher so ein bisschen Münchner Kulturschaffende.
Ja, dadurch, dass es so eine Bürgerbohem ist oder so, kann die Polizei natürlich jetzt schlechter kommen und sagen, räumt das besetzte Haus und geht in 10 Minuten raus, sonst kommen wir mit Wasserwerfern, als wenn das jetzt hier lauter vermummte Punks wären. So. Also ich habe jetzt auch keine Angst, dass hier gleich Helikopter kommen und uns mit Tränengas beschießen oder so. Aber ja, ich denke, darum geht es ja gerade auch.
So, und im dritten Stock ist das Kabarettprogramm. Hier sind 3 Räume, hell, hoch, mit schönem Boden drin. Und in einem davon sind ganz viele Menschen versammelt, sitzen auf dem Boden und auf Stühlen. Und hier ist unter anderem Gerhard Polt.
Jetzt hat sie noch zu mir gesagt, sagt sie, ich soll warten, bis sie rausgestorben wäre. Dann sage ich, gute Frau, nein, Sie sind gut. Sie wohnen jetzt seit über 40 Jahren da herin zu einem Mietpreis, da kann ich mir nicht einmal Essiggurken davon kaufen. Okay? Sie können von mir aus noch lange leben, lebenslang, ne? Aber nicht auf meine Kosten.
Darf ich dich noch mal gerade fragen? Wie geht's jetzt weiter? Also die Polizei, da waren ja vorhin die 2 Herren da, die haben gesagt, darf ich mich mal umschauen? Und die sind dann wieder gegangen, oder?
Ja, weil wir auch gesagt haben, dass keine Hausbesetzung ist, sondern eine Kunstaktion. Und die waren ja auch sehr nett und haben sich nur mal vergewissert, ob die Leute, die hier drinnen sind, da nicht irgendwelche Typen sind, die sie hier nicht hier wollten vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht sind wir zu bieder, dass wir weitermachen dürfen. Das kann natürlich auch sein.
Bist du soweit zufrieden bislang?
Ja, jetzt geht es ja noch ein bisschen und dann bauen wir zurück und kehren und sind wieder weg. Und dann bin ich zufrieden.
Dann ist der gediegene Häuserkampf in München wieder vorbei um 22 Uhr.
Genau, und dann hoffen wir, dass da eine Erkenntnis draus erwächst, dass das Haus erhalten bleibt.
In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Die Leute, die von den Mieterhöhungen individuell betroffen sind, versuchen natürlich, etwas dagegen zu tun. Das nennen wir Demokratie. Dass wir Bürgerinitiativen haben mit Themen, die die Leute bewegen. Das finde ich nicht weiter alarmierend. Ich finde das richtig. Dann hat man jemanden, mit dem man sprechen kann. Da treten wir dann auch in einen Dialog mit denen. Das ist ja auch gut für unser Image als Stadt, so engagierte Bürger. Aber was sollen wir anderes machen, als immer wieder zu sagen, dass wir auf die Dinge reagieren?
Berlin, Europaweiter Aktionstag für das Recht auf Wohnen. Hausbesetzung mit Obdachlosen.
Also ich bin Jurist und habe beruflich viel eben mit obdachlosen Familien zu tun gehabt. Ich habe eine Familie erlebt, wo die Mutter eine Entbindung hatte. Das heißt, sie ist im Krankenhaus gewesen, am selben Tag entlassen worden und hat dann wieder im Auto im Park übernachtet. Und da habe ich jetzt über die Zeit so viele Fälle mitgebracht, wo ich dann selber fassungslos war, weil man denkt, das Sozialstaatsgebot und so weiter gilt ja für jeden, aber wird einfach dann gegenüber bestimmten Leuten nicht angewendet. Diese Familien, die jetzt zum Teil da einziehen, waren häufig vorher in Spanien bei dem Bauboom beschäftigt, zu schlimmen Bedingungen, haben da eben sich auf den Bau verdingt und mit der Finanzkrise und dem Zusammenbrechen dieses Baubooms und der unglaublichen Arbeitslosigkeit in Spanien sind dann eben viele einige nach Deutschland weitergezogen, eben auf der Suche hier nach Arbeit und diese Wanderungsbewegung. Also es sind Rumänen und Bulgaren, die eben vor dieser schreienden Armut und Diskriminierung dort fliehen, ja, und dann eben den Marktbewegungen folgen müssen und diesen Schwankungen aber immer ausgeliefert sind.
Jetzt gehen wir in die Rathausstraße rein. Da sieht man schon ungefähr 10 Polizeimannschaftswägen, die vor einem Haus parken. Und ein kleines versprengtes Grüppchen von Sympathisanten. So, also ich bin jetzt direkt vorm Haus, hinter der Polizeiabsperrung quasi. Das heißt, man darf sich hier bewegen, aber soll die Maßnahmen der Polizei nicht behindern. Rein darf niemand mehr. Okay, also jetzt wird die erste Besetzerin, zweite Person abgeführt. Muss jetzt mit in den Mannschaftswagen. Offenbar werden die Leute einzeln jetzt hier rausgeholt. Also ich bin jetzt hier mit einem, der aus dem Haus rausgeführt wurde. Das würde ich mal kurz fragen. Ja. Wie ist denn das jetzt heute abgelaufen hier?
Es haben 14 Leute hineingeschafft, aber es waren um die 100, die hinein wollten. Und sie hatten ihre Kinder jetzt nicht dabei, die wollten sie dann später nachholen, wenn die Situation ruhiger ist. Dazu ist es jetzt leider nicht gekommen.
Und was hast du jetzt mit irgendwelchen Strafen zu rechnen in irgendeiner Form, was angedroht bekommen? Oder wie ist da die Konsequenz?
Sie haben gesagt Hausfriedensbruch, allerdings war die Tür offen, insofern müssen wir mal sehen. Aber das ist es mir wert. Also das Problem ist so grassierend gerade, die Wohnraumknappheit sowohl hier als auch in den anderen Ländern. Und das kann auch nur gemeinsam angegangen werden. Deswegen machen wir das mit befreundeten Gruppen in 10 anderen Ländern gleichzeitig hier.
Jetzt sind auch 4 Mütter mit ihren Kindern, die wir vorhin am Kottbusser Tor getroffen hatten, nochmal hier. Ich wollte nur fragen, ob sie heute auch in das Haus mit einziehen wollte.
Sie, ja, ja.
Ja?
Ja.
Und jetzt, da das nicht klappt, wo gehen Sie jetzt dann wieder hin?
Görlitzer Park.
Und wie lange sind Sie da schon?
Weiß ich nicht, aber schon lange. Und die Kinder, es ist kalt hier in Deutschland jetzt und Kinder schlafen alles in Görlitzer Park. Und ich.
3 Jahre packen, schlafen hier. 3 Jahre.
Seit 3 Jahren schlaft ihr im Park,
ja,
schon?
Ja. Nee, schon meine
Cousin.
Ja.
Er ist mein Cousin.
Ja. Hier schlafen. Keine raus.
Wir haben keine Wohnung und kein Bad und kein Zimmer.
Und das ist schwer, gehst du in die Arbeit, arbeitest du immer müde und immer Problem. Und hast du ein Problem für den Chef auch, warum hast du immer schlafen, immer müde, was passiert? Du musst nicht mehr hier kommen.
Und was arbeiten Sie da?
Küche, ein bisschen Hilfe und Busfrau. Und du musst kommen, die Arbeit muss schlafen. Und wo schlafst du? Das ist das Problem.
Ja, natürlich haben wir eine Verantwortung als Stadt für die Menschen, die hier leben wollen. Aber wir können uns bei der Kassenlage nun mal nicht um alle kümmern. Vielleicht eine Schule zur Zwischennutzung bereitstellen. Aber wie sollen wir nun die Vertriebenen der Welt aufnehmen? Da ist die Belastungsgrenze längst erreicht. Wir müssen sparen und das Geld, das wir zur Verfügung haben, dort anlegen, wo Wachstum entstehen kann. So eine Durchmischung der Bevölkerung nach oben tut ja einigen Vierteln auch gut.
Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Hause.
Meine Sorge ist eine Immobilienblase. Die hat die Krise in den USA ausgelöst. So viel Kapital auf einmal futsch. Ja, in den großen Städten München, Frankfurt, Hamburg oder auch Berlin, da steigen die Mieten. Aber in Deutschland allgemein ist der Anstieg noch gering. Wenn man den Anstieg aller deutschen Immobilien in den letzten 25 Jahren anschaut und die Inflationsrate abzieht, liegt er bei fast 0%. In Spanien dagegen sind es 1250%. Wenn wir die Preise mal international vergleichen, sind das hier noch Schnäppchen. Investoren aus anderen Ländern sind immer wieder überrascht, wie günstig hier noch alles ist.
Frankfurt im Gallusviertel. Stadtforscher Felix Wiegand und Aktivistin Mira Laut.
Wenn diese Anleger hier ihr Geld anlegen, weil sie wollen nicht, dass es entwertet wird, stecken es in Immobilien. Das funktioniert aber ja auch nur bedingt, oder? Wie man eine Immobilienblase in Spanien und in den USA gesehen hat.
Genau, das ist sozusagen eine sehr widersprüchliche Strategie, wenn man so will, weil natürlich erstmal dieses Verschieben, und es ist sozusagen ein zeitliches, ein räumliches Verschieben von Kapital in gebaute Umwelt, erstmal quasi hilft, eine krisenhafte Entwertung zu verhindern, dann aber natürlich diese ganze Dynamik immer wieder beständig umzuschlagen droht in eine Überinvestition in gebaute Umwelt, eine Überinvestition in Immobilien. Immobilienboom hat sehr ein spekulatives Moment in sich. Alle hoffen darauf, gehen davon aus, dass die Preise weiter steigen werden, dass es ausreichend Nutzerinnen gibt oder dass einfach sehr oft auch, das sind ja reine Spekulationsobjekte zum Teil, aber dass auf jeden Fall die Preise steigen werden und das ist sozusagen, solange es gut geht, kann man da sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Aber wenn es dann eben umschlägt,
dann kann die Krise noch umso größer sein.
Genau, und man sieht sie im städtischen Raum, dort, wo Leerstand auftritt, dort, wo Sachen nicht mehr weitergebaut werden, wo Investitionsruinen entstehen. Und das ist sozusagen ja auch ein zentraler Grund, warum das momentan in Deutschland so boomt, weil man natürlich davon ausgeht, dass in Deutschland als sicherer Hafen sozusagen ein Land, das sehr stabil ist, das sehr stabil durch die Eurokrise gekommen ist, vermeintlich, dass da natürlich hier diese Sicherheit da ist. Das heißt, man kann noch quasi Geld rauspressen im Zusammenhang mit Wohnimmobilien im internationalen Vergleich und entsprechend ist es momentan eine sehr profitable Anlagemöglichkeit.
Klar, ein paar Menschen wollen mir auch in meiner neuen Fabrik an den Kragen. Mir das Leben schwer machen. Sie fragen, wem gehört die Stadt? Sie sprechen von Grundbedürfnissen, Verdrängung, Obdachlosigkeit. Aber wirkliche Sorgen mache ich mir nicht, dass in meiner neuen Fabrik eine Art Gewerkschaft entsteht. Da müssten sie sich erst mal zusammenraufen. Momentan hadern sie noch alle mit ihrem eigenen Schicksal. Die Kulturschaffenden, die Nachbarschaftsinitiativen, die Linken, die Arbeitslosen, die Alleinerziehenden, die Überflüssigen.
Frankfurt Gallusviertel. Felix Wiegand und Mira Laut.
Mira Laut muss jetzt weiter zur Gallus AG. Das ist eine kleine Initiative, die sich aus dem Netzwerk Wem gehört die Stadt gegründet hat hier in Frankfurt. Was macht ihr da heute Abend noch?
Ja, wir besprechen, wie wir weitermachen, wie wir versuchen, Leute zu erreichen, was wir noch machen können, wie wir Leute erreichen, um mit denen zusammen gegen diese Wahnsinnsmieten anzukämpfen.
Was sind denn so realpolitische Forderungen?
Also wir hatten irgendwann gemerkt, es gibt eine Frage, die am einfachsten zu stellen ist und die alle verstehen können. Und zwar, wie viel Prozent des Nettoeinkommens macht die Warmmiete aus? Zwischen 30% und 40% war normal. Und je niedriger die Einkommen, desto höher schoss es über 50% des Nettoeinkommens. Und das wäre was ganz Konkretes. Und das darf höchstens 30% sein, was aber nicht heißt, dass es dann wenig ist, sondern es ist immer noch sehr viel. Aber es sollte für alle möglich sein, da drin zu wohnen. Und was schon gar nicht geht, wenn die Politik Niedriglöhne einführt, dann haben sie gefälligst für den Wohnraum der Leute zu sorgen und nicht dann auch noch die Leute aus der Stadt zu schmeißen. Und das tun sie.
Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Was kannst du dir, Felix, vorstellen aus deiner Sicht als Stadtforscher?
Naja, das ist eine ganze Reihe von Dingen, die man anders machen könnte, denke ich. Auf jeden Fall einen kommunalen Wohnungsbau Bau, der auch tatsächlich kommunal ist. Also nicht eine Förderung, so wie jetzt ist, von einem Pseudosozialwohnungsbau, der de facto nur die Profite von privaten Akteuren subventioniert. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass eine Stadtpolitik, die sich einseitig an den Interessen von Investoren ausrichtet, dass dort Luxuswohnungen entstehen, das ist ein Punkt, wenn da natürlich die Stadtpolitik sich anders aufstellen würde. Zum Beispiel anstelle von einer Städtekonkurrenz zu sagen, wo sind Möglichkeiten, gemeinsam, solidarisch als Städte miteinander zu arbeiten. Und generell, wenn man aus einer Perspektive, dass sozusagen Aufwertung gerade ganz zentral damit zusammenhängt, dass Kapital durch die Städte strömt, muss man sich halt grundsätzlich schon auch fragen, wie man dieses Kapital in den Griff kriegt. Und wenn die Diagnose ist, und ich finde die Diagnose richtig, dass Stadtentwicklung aktuell ganz viel mit dem zu tun hat, was die letzten 20, 30 Jahre passiert ist, mit einer Umverteilung von unten nach oben, mit einem Finanzkapital, das zunehmend ohne Regulierungen frei durch die Welt fließen kann, dann wird man nicht umhin kommen, die Frage danach zu stellen, inwieweit man das re-reguliert und auch vergesellschaftet, was da momentan an Reichtum durch die Städte pflügt.
Dann wäre viel übrig.
Wir machen ja etwas und wollen sogar eine Mietpreisbremse. In den nachgefragten Großstädten sollen die Mieten dann nicht mehr als 10% über dem Mietspiegel liegen. Und die Mieten sollen nur noch alle 4 anstatt wie bisher alle 3 Jahre um 15% angehoben werden. Den sozialen Wohnungsbau wollen wir auch wieder fördern. Wir tun etwas. Es braucht nur seine Zeit.
Es muss eine Art Diskussion darum geben, wie wollen wir in der Stadt leben, was brauchen wir, was ist nötig. Ja, wir hoffen, dass es irgendwann mal eine Eigendynamik bekommt, die ein echter Protest wird.
Das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte, dass sozusagen es ist ja kein Mangel an gesellschaftlichem Reichtum, es ist kein Mangel an Möglichkeiten, sondern es ist eine Logik, die auf den Markt vertraut und nicht dazu führt, wie uns die glauben machen wollen, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern es funktioniert gerade nicht.
Rebel Cities, die Stadt als Ort der sozialen Auseinandersetzung. Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche.
Wir sind zum Teil alte Leute, wo sollen wir noch hin? Mein Mann lebt jetzt hier 53 Jahre, von Anfang an der erste Mieter.
Wir wohnen in der Park und wir müssen raus, weil wir haben keine Wohnung, ja.
Ich werde das dann sehen. Ich hoffe, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden werden. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht eine zu kleine Wohnung nehmen, weil mein Sohn einfach noch zu jung ist. Da kann man ja auch nicht in so einen Hasenkäfig ziehen. Ja.
Was wollen die denn erreichen? Was wollen denn damit bezwecken? Menschen sind da. Die sind doch keine Tiere, die man also hin und her treibt.
Mein neues Zuhause. Die Stadt. Sauber. Sicher. Effizient und ertragreich. Die meisten Menschen sehen ja, wie schön ihre Städte werden. Das Gegenteil wäre Stillstand. Und den kann sich keine Fabrik leisten.
Sprecher: Guntram Pratia, Wiebke Puls, Carsten Fabian und Peter Veit. Ton und Technik: Gerhard Wichow und Daniela Röder. Regie: Christiane Klenz. Redaktion: Franziska Storz.